Nachdem Landesbischof Ralf Meister, der Landesbischof der Lutherischen Kirche von Hannover, inzwischen eingetroffen ist, gibt es jetzt die Dialogpredigt von eben ihm und dem Kirchenpräsident der Reformierten Kirche, Dr. Martin Heimbucher.
Lieber Bischof Ralf Meister, wie schön, dass du da bist.
Hätte doch lang dauert.
Die Aussicht, einen Dialog mit mir selber zu führen, war doch nicht so verlockend. Aber die Botschaften, die zwischen uns hin und her gingen per SMS, du im Stau in deinem Auto und wir im Gemeindehaus Rauderfehn wartend, das waren Botschaften der Hoffnung, oder?
Ja, und das wäre gar nicht so leicht. Wie 17 Kilometer Stau rund um Bremen, da noch Hoffnung zu haben, dass ich hier ankommen könnte. Donnerschlag, das hätte ich gut gemacht.
Und wir haben gut gehofft. Liebe Gemeinde, Hoffnung haben wir. So sagt es, ja doch kühn, unsere Kirchentagslosung. Liebe Gemeinde, ist das eine bloße Behauptung? Fröhliches Pfeifen im finstern Walde oder das laute Singen im dunklen Keller? Oder sind wir schon alle davon überzeugt? Hoffnung für unsere verunsicherte Gesellschaft. Hoffnung in unseren kleiner werdenden Kirchengemeinden. Was für eine Hoffnung habt ihr denn? So höre ich viele Fragen. Laut und leise. Und ich frage es auch mich selber. Worauf kann ich noch hoffen?
Das ist genau die Frage, Martin, die wir hin und her diskutiert haben, als wir über diese Dialogpredigt nachdachten. Und natürlich geht es Ihnen und euch so wie uns beiden hier, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, auf Widersprüche im Leben, auf unsere eigenen Sorgen, aber auch wenn wir in die Welt schauen. Und da müssen wir nicht weit schauen. Mich sorgt, ganz ehrlich, in den letzten Tagen und Wochen auch besonders die Situation der Landwirte in Niedersachsen. Wo ist da Hoffnung? Und wir haben die Unwetter in den letzten Wochen erlebt und haben jeden Abend die Nachrichten gesehen dazu. Wo haben diese Menschen Hoffnung gehabt? Wenn ihr ganzer Haushalt, ihre ganzen Häuser hinüber waren oder verschlammt. Dann hört man manchmal auch Stimmen in unserem Land, die mich nicht sehr hoffnungsvoll machen. Stimmen von Ausgrenzung und Abwehr. Stimmen, die mich verunsichern, wenn ich höre, was manche wollen mit unserem Land. Also, so wie Sie, frage ich mich das auch. Woher bekommen wir Hoffnung?
Ich lese aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Spruch des Herrn. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Amen.
Liebe Gemeinde, lieber Ralf, damit wir heute hoffen können, dazu braucht es prophetischen Einspruch. Das war schon damals so, zu Zeiten des Jeremia. Das Volk Israel im babylonischen Exil, Tiefpunkt seiner Geschichte. Und an diese Zeit hat man sich auch später immer wieder erinnert. Übrigens auch unsere reformierten Glaubensväter und Glaubensmütter, Glaubensflüchtlinge aus verschiedenen Ländern Europas. Die haben diese Urerfahrungen des Volkes Gottes wiederentdeckt in ihrem Exil. Was mir jedenfalls bis heute wichtig erscheint, ist das, Damit wir hoffen können, braucht es Menschen, Männer und Frauen, die sich trauen, Einspruch zu erheben im Namen Gottes. Und das klingt dann vielleicht so. Das mag ja sein, dass ihr schwarz seht oder gar pechschwarz für die Zukunft eurer Gemeinde, für die politische Entwicklung in eurem Land oder für den Frieden in der Welt. Aber ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht Gott, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
Ich habe mir das nochmal in meiner plattdeutschen Bibel rausgesucht. Wenn das heißt, ich habe mir das mal überlegt, was ich mit jo vorhab. Wir zitieren ja manchmal im Gottesdienst nach der Predigt den Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Und manch einer denkt schon, was meint denn das eigentlich mehr als unsere Vernunft? Sollen wir das hier jetzt ausschalten? Ich glaube, das Entscheidende ist mehr als unsere Vernunft. Ich hab mir das mal überlegt. Da ist ein anderer, der überlegt auch und der überlegt nicht nur hier mit unserem Verstand, der überlegt darüber, der überlegt daneben, davor und dahinter. Gottes Gedanken sind unseren Gedanken weit voraus. Und die Propheten sind Vordenker im Namen seiner Zukunft. Die Hoffnung schaffen wir nicht, nicht nur mit unserem Verstand. Es sind Gottes Gedanken über uns, die uns hoffen lassen.
Genau, Ralf. Unsere Vernunft, unsere Einsicht und dann etwas, was ihr voraus ist. Vielleicht kann man das prophetischen Realismus nennen. Damals im babylonischen Exil hieß das: Ein Wunder wird nicht geschehen. Und ganz schnell wird es auch nicht gehen, dass ihr wieder nach Hause kommt, dass ihr wieder rauskommt, erlöst werdet aus eurer misslichen Lage. Stellt euch darauf ein, sagt Jeremia, schreibt er ihnen, stellt euch darauf ein, dass eure Generation die Heimkehr nach Jerusalem nicht mehr erleben wird. Diese nüchterne Ansage hat in der Gemeinde im Exil damals Erschütterung ausgelöst, Empörung, wahrscheinlich auch Zorn und Wut. Aber Jeremia belässt es nicht bei diesem realistischen Einspruch, sondern er setzt noch etwas drauf. Nach der Ernüchterung sagt er diese Zukunft und Hoffnung an. Denkt weiter, denkt über eure Generation hinaus und darum sucht heute, was dem Frieden dient. Setzt euch ein für die Gesellschaft, in der ihr jetzt lebt. Suchet der Stadt Bestes. Bedenken wir, die Stadt hieß Babylon. Das Land, in dem die Israeliten damals lebten, war Feindesland. Und trotzdem ruft der Prophet, betet für diese Stadt. Denn wenn es ihr gut geht, dann geht es auch euch gut.
Martin, du hast zwei Dinge gesagt, oder vielleicht hast du drei Dinge gesagt, denen ich sofort folgen kann. Das erste ist, braucht Menschen, die weitersehen. Darüber haben wir uns jetzt gar nicht abgesprochen. Ich finde manchmal, es gibt zu wenige. Nicht nur der Politik, aber es gibt zu wenige, die den Mut haben, weiterzusehen. Und das zweite, du hast geredet von der Geduld. Die Hoffnung läuft nicht so. Das ist keine Erfüllung in den Sekundenbruchteilen, sondern es braucht Ausdauer. Manchmal braucht es Bedrängnis und unglaublich viel Geduld. Und das Dritte, was wir, oder was wir beide ja machen, ist, es gibt eine Story, es gibt eine Geschichte. Wir brauchen Erzählung. Erzählung in unserem kleinen Leben und große Erzählungen, die uns alle umgreifen, so wie der Prophet. Aber auch die kleinen Erzählungen brauchen wir, die uns für Hoffnung bereithalten. Und eine Geschichte habe ich erlebt, eine Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie gut ausgeht. Ich bin vor einigen Monaten im Libanon gewesen, in Beirut, und habe dort Menschen getroffen, die in Syrien im Krieg leben. Und habe einen Pastor getroffen, der an der Nordgrenze von Syrien lebt, in einem Gebiet, was völlig umkämpft ist und seit einiger Zeit jetzt in Homs und dort verantwortlich ist für eine kleine Gemeinde und auch zuständig mit für eine Schule. Und mich hat es sehr beeindruckt, wie der erzählt hat, dass sie geblieben sind in diesem Land, in dem Krieg ist. Und dann bin ich zurückgefahren nach Hannover und an dem Sonntag, an dem ich ankam, gab es am Nachmittag eine E-Mail, dass eine Kirche in Aleppo zerbombt worden ist. Gerade nachdem die Jugendgruppe rausgegangen ist, sodass keiner verletzt wurde, aber ist diese Kirche zerstört worden. Und dann gab es eine Reihe von Bildern in meinem E-Mail-Account. Und darunter stand, we will rebuild. Mitten im Terror, mitten in der Gewalt, mitten in der Zerstörung ihrer Kirche senden sie Freunden in der Welt diese Bilder und sagen, wir werden wieder aufbauen. Was für eine Hoffnung, was für eine tiefe Lebenshoffnung, die ich da gesehen habe, in einer Welt, die schon fast aufgegeben ist. Und als wir die Predigt vorbereitet haben, habe ich gedacht, das ist wie bei Jeremia. Da brauchst du einen, der dir diese Hoffnung gibt.
Lieber Ralf, ich habe auch eine Geschichte aus Syrien. Und wahrscheinlich ist das ja kein Zufall, dass wir heute vor allem auf dieses Land schauen, wenn wir von Hoffnung reden, von Hoffnung gegen den Augenschein. Ich habe diese Geschichte gelesen in einem Reisebericht, der ein paar Jahre alt ist, nämlich vor der Zeit, bevor Syrien so schrecklich in unseren Schlagzeilen war. Auf einem Streifzug durch Aleppo wird ein Urlauber aus Deutschland von einem heftigen Platzregen überrascht. Es war April und kalt. Er sucht Zuflucht unter einem Torbogen. Und dort kommt er neben einem westlich gekleideten Syrer zu stehen. Der Mann lächelt ihn freundlich an und zuckt bedauernd mit den Schultern. Das ist ja ein verdammtes Mistwetter, rutscht es dem deutschen Gast heraus. Das ist doch auch für Syrien nicht normal im April, oder? Der Syrer zieht die Augenbrauen hoch und entgegnet im perfekten Englisch: Das Wetter kommt von Gott. Unser deutscher Reisender ist irritiert. Da steht ein Syrer neben ihm, der, wie sich später herausstellt, bereits etliche Reisen nach Europa unternommen hat, ein Geschäftsmann offensichtlich. Aber als dann der Deutsche noch einmal ansetzt, dass es in dieser Nässe und Kälte ja doch nicht besonders angenehm ist, da wird dieser Syrer, dieser freundliche Mensch im feinen Anzug, sehr ungehalten. Auch das schlechte Wetter kommt von Gott, beharrt er. Und, so erzählt der Mann, der den Reisebericht schrieb, da haben wir lieber das Thema gewechselt. Ralf, diese Geschichte klingt vielleicht anekdotisch. Ich glaube, es steckt was drin. Ich glaube, sie ist die Kehrseite der syrischen Hoffnungsgeschichte, die du gerade erzählt hast. Wie kannst du Hoffnung durchhalten, wo menschlich gesehen keine Hoffnung mehr ist? Vielleicht nur dann, wenn du auch hinter dem Unbegreiflichen und wenn du auch über dem Schrecklichen, was vor Augen ist, immer noch darauf setzen kannst, dass Gott weiter wirkt. Auch Stürme und Regen kommen von Gott. Dieser merkwürdige Satz, das ist ja nur eine harmlose Variante dieses großen Glaubens, den wir in den Zeilen der Bibel, aus den Propheten hören, auch von Jeremia oder wie er später dann in unseren Heidelberger Katechismus gewandert ist. Gute und schlechte Zeiten kommen nicht von ungefähr, sagen die Glaubensväter und Mütter, sondern von Gott. Und darum klammern wir uns an seine Zusagen, selbst noch im aussichtslosen Exil, setzen unsere Hoffnung auf ihn, auf ein gutes Ende dieser Geschichte.
Ich mag diesen letzten Satz. Ich mag diesen letzten Satz, der heißt, sein Leben so zu leben, als ob es einen guten Ausgang hat. Denn es gibt in jedem Leben Momente, in denen wir zweifeln, ob es diesen guten Ausgang gibt. Sein Leben so zu leben, als ob es einen guten Ausgang nimmt. Wir haben über Geduld gesprochen, wir haben über die Propheten gesprochen, über die große und die kleine Hoffnungsgeschichte. Ich will zwei kleine Dinge noch zum Schluss anfügen. Das eine ist, ich glaube, wir müssen, wenn wir auch hoffnungslos sind, uns manchmal auch direkt zwingen, über den Tellerrand zu schauen. Über den Tellerrand unserer beschränkten Weltsicht, aber auch den Tellerrand des Augenblicks, in dem wir leben. Wir können, und wir haben ja angefangen, wir können auf Syrien schauen und uns fallen so viele Beispiele ein, jeden Tag, dass wir sagen, wie soll diese Welt nur eine Welt werden, wie Gott sie gewollt hat. Und zugleich sitzen wir hier in unglaublicher Harmonie und in Frieden. Und wir leben in einer Welt, die voller Schönheit ist und voller Wunder und voller Liebe. Und über den Tellerrand schauen heißt eben auch, sich immer wieder zu vergewissern, wie viel tiefen Grund zur Dankbarkeit wir haben, jeden Morgen, jeden Abend, jeden Augenblick. Und das fassen wir ja auch zusammen. Wir klagen ja nicht nur Gott, sondern wir nehmen es hinein in den Dank, so wie wir es vorhin in dem Psalm gehört haben. Und das Zweite ist auch der Blick über den Tellerrand des Augenblicks. Manchmal, wenn ich so einen ganz ärgerlichen und frustrierenden Sonntagnachmittag habe, dann hole ich mir am frühen Abend das Fotoalbum und schaue mir Kinderbilder an und Jugendbilder und die Bilder meiner Eheschließung und all die Verheißungen, die in meinem Leben waren und die so großartig waren. Und nicht alles ist erfüllt. Aber welche Dankbarkeit, wenn ihr auf euer Leben schaut, wenn ihr auf all die erfüllten Lebensjahrzehnte schaut, in denen ihr doch mit Gewissheit sagen könnt, der Herr der Zeit ging alle Schritte mit. Diese doppelte Erweiterung, glaube ich, ist gerade in manchen hoffnungslosen Momenten schon wichtig. Den Mut, sein Leben in die Zukunft zu entwerfen, der gelingt nicht nur, weil wir die Garantie haben, dass es gut ausgeht. Das Leben bleibt Bruchstück, es bleibt gefährdet und es wird oft verletzt. Aber wir handeln so, als ob es einen guten Ausgang nimmt. We will rebuild. Es wird einen guten Ausgang nehmen. Auch wenn wir es manchmal vielleicht nicht wissen. Unser Glaube bleibt ein Risiko, aber zugleich das wunderbarste Wagnis, was wir im Leben eingehen können. Und wir wagen es jeden Tag wieder und fangen an.
Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, lasst uns also miteinander auf diesem Kirchentag über den Tag hinausdenken. Auch über unsere eigenen Belange hinaus. Wir stehen zu der uralten biblischen Einsicht, dass es Zukunft und Hoffnung nicht geben kann für die einen auf Kosten der anderen. Wir stehen zu der Einsicht, dass wir auch unseren Wohlstand und unser Wohlergehen nicht bewahren können, wenn wir nicht auch anderen den Zugang dazu öffnen. Und auch, liebe Gemeinde, unsere Hoffnungen. Auch unsere Hoffnungen werden wir nur durchhalten, wenn wir sie mit anderen teilen. Betet für die fremde Stadt und für die Menschen, die in ihr wohnen. So gibt's Jeremia den Exilierten mit. Und ganz auf dieser Linie und noch radikaler wird Jesus dann von der Feindesliebe sprechen. Da sind sie, die Zukunftsgedanken Gottes, auf deren Spur uns die Propheten bringen, die Alten und die Neuen. Da ist sie, Gottes Zukunft, die Christus gelebt hat und für die er gestorben ist. Und jawohl, hier gilt's, tatsächlich, Hoffnung haben wir. Liebe Gemeinde, dieser ostfriesische Kirchentag wird mit seinen Bibelarbeiten und mit seinen Konzerten, mit seinen Vorträgen, Zentren und Diskussionen beides sein. Ein Fest des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung und eine Werkstatt, eine Zukunftswerkstatt, in der wir Gottes Gedanken umsetzen wollen in die kleine Münze der alltäglichen Zuversicht.
Und Gott sei frei, dass kein Mensch begreifen kann, der bewahr uns Harten und uns Gedanken, durchsteigt Jesus Christus für ihn. Amen.
Amen.
Ja, liebe Zuhörer, es gibt sogar Applaus, das gibt's ja auch nicht in jeder Kirche, nach der Predigt. Die Predigt hielten Landesbischof Ralf Meister und Kirchenpräsident Martin Heimbucher von der lutherischen bzw. reformierten Kirche. Jetzt haben wir lange zugehört, jetzt stimmt hier das Landesbläserensemble das nächste Lied an und wir machen jetzt so mal ein bisschen typische Radio Ostfriesland Musik, ne? So ein bisschen zum Durchatmen, zum Mitschwingen kommt hier Joe Cocker und N'oubliez jamais.